Deborah Feldmann. Unorthodox. Die Satmar-Gemeinde im Stadtteil Williamsburg in Brooklyn, New York, ist gegen die Außenwelt abgeschottet. Streng wachen Rabbiner darüber, dass alle religiösen Gesetze des ultraorthodoxen Judentums sowie die eigenen Regeln der Sekte ohne Ausnahme eingehalten werden. Die Männer tragen Samtkappen und Gewänder, die auf Traditionen aus dem 18. Jahrhundert zurückgehen. Die Frauen ausschließlich Röcke und Perücken auf ihren, ebenfalls traditionell geschorenen Köpfen. Man spricht ausschließlich Jiddisch und hält sich die moderne US-amerikanische Kultur der Umgebung vom Leib. Die Satmar-Gemeinschaft gilt selbst innerhalb der streng religiösen chassidischen Gemeinden als Ausnahmefall mit den striktesten Regeln weltweit. In diesen Blinks lernst du diesen einmaligen Kosmos durch die Augen von Deborah Feldmann kennen und begleitest sie bei ihrem dramatischen und schmerzhaften Emanzipationsprozess. Von den ersten Zweifeln und der heimlichen Lektüre englischsprachiger Literatur bis zur offenen Rebellion gegen ihre arrangierte Ehe. Unorthodox ist eine autobiografische Erzählung, in der Feldmann einige Details abgeändert hat, um Persönlichkeitsrechte zu schützen. Es wurde nach seinem Erscheinen prompt zum Bestseller und hat eine kontroverse Debatte ausgelöst. Durch die Adaption als Netflix-Serie erregte der Stoff 2020 weltweit erneut Aufmerksamkeit. Blink Nummer 1. Deborah wächst ohne Eltern auf und findet Zuflucht in der Küche ihrer Großmutter. Für Devoire, jiddisch für Deborah, bedeutet die Küche ihrer Großmutter Bobby Heimat und Zuflucht zugleich. Kaum, dass sie laufen kann, tapst sie die Treppe in dem alten Haus ihrer Großmutter in Williamsburg hinunter, um sich auf einem Stuhl zusammenzurollen und Bobby dabei zuzusehen, wie sie Eintopf kocht oder in großen Stahlschüsseln Teig anrührt. Dabei kann sie sicher sein, dass ihr die Großmutter den Teigschaber zum Ablecken geben wird. Während sie den Tag über lauter Köstlichkeiten zubereitet, singt Bobby mit zarter Stimme wortlose Melodien, Wiener Walzer oder ungarische Rhapsodien. Erinnerungen an Budapest, an ihre Kindheit. Allerdings verstummt sie, wenn der Großvater Seide nach Hause kommt, denn Frauen ist es nicht erlaubt zu singen, außer an Schabbes, jiddisch für Sabbat. Während Seide seine Enkeltochter regelmäßig fragt, was die Schule macht, vor allem um sicherzugehen, dass sie sich brav und gehorsam verhält, achtet Bubi bloß darauf, dass Devoire genug isst. Dick bestrichene Butterbrote, Teller mit Gemüsesuppe, warmen Apfelstrudel. Da sie von morgens bis abends in der Küche steht und selbst noch für ihre verheirateten Söhne kocht, die zum Essen vorbeikommen, setzt sie ihrer Enkeltochter zu den seltsamsten Zeiten Essen vor. Zum Frühstück probiert Devoire vom Truthahn, um Mitternacht isst sie Krautsalat. Welche Leistungen das Mädchen in der Schule erbringt, ist der Großmutter dagegen gleichgültig. Ein wenig scheint es so, als wollte sie gar nicht genau wissen, wer ihre Enkelin ist. Devoire vermutet, dass die Großmutter nicht mehr die Kraft hat, sich emotional mit neuen Menschen zu verbinden. Denn deren gesamte Familie, Eltern, Geschwister, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen, ist in den Gaskammern von Auschwitz ermordet worden. Trotzdem ist die Großmutter ihr Halt in einer Welt, in die sie nicht ganz zu gehören scheint. Die Menschen außerhalb der Satmar-Gemeinde wundern sich darüber, was sie für eine seltsame Sprache spricht. Und innerhalb der Gemeinschaft ist sie die Tochter einer Mutter, die eines Tages verschwunden ist, um in der verbotenen Welt der Nichtjuden zu leben, und eines Vaters, der psychisch krank und pflegebedürftig ist. Von klein auf spürt sie deshalb auch innerhalb der Familie, dass sie eine stete Erinnerung an etwas ist, das in einer guten Satmar-Familie nicht geschieht. Blink Nummer 2. Die ultraorthodoxe Satmarer-Sekte sieht im Holocaust eine Strafe für Assimilation und Zionismus. In Ungarn, an der Grenze zu Rumänien, liegt die Stadt Satu Mare, auf Jiddisch genannt Satmar. Und dass eine ultraorthodoxe Sekte in Brooklyn gerade den Namen dieser osteuropäischen Stadt trägt, ist natürlich kein Zufall. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der jüdisch-ungarische Rechtsanwalt und Journalist Rudolf Kastner damit beauftragt, wichtige jüdische Persönlichkeiten vor den Mordkommandos der Nazis zu retten. Darunter war auch der Rabbiner von Satu Mare, der später in die USA emigrierte. Dort versammelte er andere Holocaust-Überlebende um sich und gründete eine chassidische Sekte, die er nach seiner Heimatstadt benannte. Die Chassidim waren ursprünglich eine Bewegung im Osteuropa des 18. Jahrhunderts, die darauf zielte, das spirituelle Leben des Judentums zu erneuern. Heute bezeichnet der Name eine Reihe von unterschiedlichen Strömungen innerhalb des ultraorthodoxen Judentums. Andere chassidische Rabbiner in den Vereinigten Staaten folgten dem Beispiel der Satmar und benannten ihre Sekte nach ihren Heimatstädten, um so an die Städte und Gemeinden zu erinnern, die im Holocaust vernichtet wurden. Zugleich wandten sie sich ihrem religiösen Erbe zu, das bereits vor dem Zweiten Weltkrieg durch Moderne und Säkularisierung im Verschwinden begriffen war. Sie begannen wieder ausschließlich Jiddisch zu sprechen und die traditionelle Kleidung ihrer Vorfahren zu tragen. Dies geht auch auf den weit verbreiteten Glauben zurück, dass Gott die Juden für Assimilation und Zionismus mit dem Holocaust bestraft hätte. Entsprechend lehnen viele Satmarer Chassidim auch die Gründung des Staates Israel ab. Für sie ist Israel eine Rebellion gegen Gott. Sie glauben, das jüdische Volk müsse auf den Messias warten, um aus dem Exil erlöst zu werden. Die Sache in die eigenen Hände zu nehmen, gilt ihnen als frevelhafte Hybris. Die Satmarer Chassidim sind, wie andere chassidische Gemeinden auch, seit ihrer Gründung vor allem darauf bedacht, so geburtenstark wie möglich zu werden, um die Lücke zu füllen, die die zahllosen Ermordeten hinterließen. Und tatsächlich haben sie bis zum heutigen Tag nicht aufgehört, rasant anzuwachsen, was als größtmögliche Rache an den NS-Verbrechern verstanden wird. Blink Nummer 3. Der Großvater Seide ist von Frömmigkeit durchdrungen und hält das Englische für unrein. De Voires Großvater Seide steht jeden Morgen um 4 Uhr auf, überquert die Straße zur gegenüberliegenden Synagoge und studiert 4 Stunden lang die Tora. Um 8 Uhr, wenn seine Enkelin gerade aufgestanden ist, nimmt er ein karges Frühstück aus Brot und grüner Paprika ein, das er in ritualisierter Art und Weise in winzige Häppchen schneidet und konzentriert verspeist. Wenn De Voire ihn währenddessen anspricht, nimmt er sie manchmal gar nicht wahr. Nach dem Frühstück spricht er den Segen und zieht sich in sein Büro im Keller zurück, um an Geschäftsdeals zu arbeiten, von denen niemand so genau weiß, worum es dabei geht. Genauso unklar ist der Gemeinde, ob Seide eher Gelehrter oder Geschäftsmann ist. Es gibt die Vermutung, dass die Familie Geld hat, doch De Voire merkt davon nichts. Während die anderen Mädchen ihrer Schule neue Markenkleidung tragen, geht sie in alten, gebrauchten Stücken ihrer Verwandtschaft in den Unterricht. Seide ermahnt sie stets, dass sie ihr Leid mit Würde tragen soll, denn sie sei eine Bas Melech, die Tochter eines Königs. Da die Juden Gottes auserwähltes Volk seien, müsse sie sich genauso verhalten wie das Kind eines edlen Monarchen, um ihren wahren Vater im Himmel nicht zu beschämen. Deshalb poltert Seide auch stets los, wenn er De Voire mit ihren Cousinen zufällig Englisch sprechen hört. »Der Tumene sprach«, ruft er. Die für ihn unreine Sprache lässt Seelen trüb werden und macht Juden schutzlos gegenüber den Einflüsterungen des Teufels. Ausschließlich Jiddisch sollten sie sprechen, die Sprache ihrer Vorfahren, die Gott gut heißt. Da Jiddisch nichts anderes ist als ein Mischmasch aus Deutsch, Polnisch, Russisch, Hebräisch und einigen zufälligen Dialekten, die früher als genauso säkular angesehen wurden, fragt sich De Voire allerdings, was das Jiddische plötzlich heilig macht. Dass sie nicht einmal mehr auf Jiddisch denkt, sagt sie deshalb natürlich nicht. Die Bücher, von denen Seide sagt, sie würden sie verderben, sind bereits De Voires beste Freunde geworden. Immer öfter nimmt sie nach der Schule den Bus, um zu einer entfernter gelegenen Bibliothek zu gelangen. Denn dort kennt sie niemand. Sie stöbert herum, leiht sich Harry Potter aus oder Little Women von Louisa May Alcott, liest Philip Pullman, später Jane Austen. Dabei muss sie darauf achten, dass die Bücher gut zu verstecken sind. Taschenbücher unter die Matratze, gebundene hinter die Kommode. Blink Nummer 4. Als Lehrerin kann Devoide zum ersten Mal ein wenig Freiheit erleben. Der Englischunterricht in der chassidischen Mädchenschule wird für Devoide schon früh langweilig. Während die anderen Mädchen noch mit dem lauten Vorlesen kämpfen, schaut sie gelangweilt aus dem Fenster. Das entgeht der neuen Englischlehrerin nicht. Sie fordert die geistig abwesende Schülerin zum Vorlesen auf und bleibt sprachlos zurück, als Devoire flüssig und akzentfrei liest. Devoire genießt es, sich bei etwas hervortun zu können und spürt die bewundernden Blicke ihrer Mitschülerinnen. Etwas Verwegenes, sogar leicht Verruchtes umgibt sie fortan, denn es ist natürlich verdächtig, so gut Englisch zu können. Die restlichen Stunden, die sich um die Tora und um Sittsamkeitsgesetze für Frauen drehen, werden für sie dagegen zur Qual. Als sie ins letzte Jahr der Highschool kommt, strengt sie sich noch einmal in allen Fächern an, auch im Jiddischen. Als sie ein hervorragendes Zeugnis vorlegen kann, bekommt sie so die von ihr herbeigesehnte Möglichkeit, als Lehrerin zu arbeiten. Mit 16, gerade eben selbst noch ein Kind, steht Devoide vor einer Klasse 10- und 11-jähriger Mädchen und bringt ihnen Englisch bei. Sie darf sich neue und schickere Kleidung für ihren Beruf kaufen und es wird nicht mehr jeder ihrer Schritte überwacht. Sie freundet sich mit ihrer Kollegin Mindy an, die ebenfalls erst 16 ist. Gemeinsam nutzen sie die neue Freiheit und wagen sich nach Manhattan vor, wo sie im Kino zum ersten Mal etwas anderes als einen Kindercartoon sehen. Die Literaturverfilmung Mystic River. Für die Mädchen ist es ein Schock, der sie noch lange begleitet. Nicht nur erschrecken sie Düsterkeit und Gewalt, es fällt ihnen auch schwer, den Film als Fiktion anzusehen. Zu überwältigend und real wirken die riesigen Menschen auf der Leinwand. Die neue Unabhängigkeit der Mädchen bleibt jedoch nur ein kurzes Intermezzo. Zeitgleich mit Devoires 16. Geburtstag hat Zayde damit begonnen, sich nach passenden Ehemännern umzusehen. Denn in der Satmar-Gemeinde werden alle Ehen arrangiert, und das so früh wie möglich. Zayde möchte jemand Frommen für seine Enkeltochter, einen jungen Mann aus einer guten, angesehenen Satmarer-Familie. Eine Heirat ist am Ende nämlich eine Frage der Reputation. Je besser die Partie ausfällt, desto besser für das Ansehen der Familie. Und schon nach kurzer Zeit hat Zayde einen Anwärter nach seinem Geschmack ausgemacht. Blink Nummer 5. Devoire und Eli lernen sich kaum kennen, bevor sie die von ihren Eltern arrangierte Ehe eingehen. Die ritualisierte Eheanbahnung übernimmt Devoides strenge Tante Chaye. Zuerst werden der Junge und das Mädchen von der jeweils anderen Familie in Augenschein genommen. So geht Devoire mit ihrer Tante in einen koscheren Supermarkt und muss sich dort zwischen den Regalen den abschätzenden Blicken ihrer Schwiegermutter und Schwägerin in Spe stellen. Erst als die Familien die Verhandlungen abgeschlossen haben, bekommen sich die beiden zu sehen. Bei der traditionellen Beschau lernt Devoire Eli kennen, einen schüchtern lächelnden jungen Mann, dessen Schläfenlocken als dicke, glänzende Spiralen bei jeder Bewegung lebhaft hin und her wippen. Zur Formalität des Anlasses gehört auch eine traditionelle Tora-Debatte der Familienoberhäupter. Anschließend werden Devoire und Eli ein wenig allein gelassen, um sich kennenzulernen, mit angelehnter Tür und den Familien im Nebenraum. Devoire muss warten, bis der Mann das Gespräch eröffnet. Er fragt sie nach ihrem Beruf als Lehrerin, sie möchte wissen, wie es ist, mit 22 noch auf der Yeshiva zu sein, einer religiösen Hochschule, die dem Studium der Tora gewidmet ist. Die meisten Jungen werden nämlich spätestens verheiratet, wenn sie 20 sind. Eli gibt wohldurchdachte, vorsichtige Antworten, auch als Devoire eine Art Warnung ausspricht, dass sie nicht wie andere Mädchen sei. Mit ihr sei nicht leicht zurechtzukommen. Eli lächelt und sagt, Darin sei er gut, er sei mit komplizierten Menschen befreundet und wolle jemanden heiraten, der Persönlichkeit hat. Devoire erscheint es, als würde Eli vorsprechen, um als Bewerber ausgewählt zu werden. Dabei wissen beide, dass die Entscheidung schon gefallen ist. Nach einer halben Stunde erscheint Raye und begleitet ihre Nichte in den Flur. Die beiden Familien sitzen dicht gedrängt in der Küche. Raye schaut Devoire erwartungsvoll an, bis ihre Nichte nickt. Dabei ist die formale Zustimmung eigentlich nicht nötig. Es gibt ohnehin keine Möglichkeit, Nein zu sagen. Abgesehen von der offiziellen Verlobungsfeier sehen sich die beiden nun bis zur Hochzeit nicht mehr. Die Vorbereitung der Ehe läuft allerdings unvermindert weiter. Sie mieten eine kleine Wohnung in einer etwas heruntergekommenen Straße von Williamsburg und Devoire besucht die Heiratslehre, um durch dieses Wissen zu einer guten chassidischen Ehefrau zu werden. Blink Nummer 6. In der Heiratslehre erfährt die Braut zum ersten Mal, wie Sex funktioniert. Sobald die Periode einer Frau beginnt, lernt Devoire von ihrer Heiratslehrerin, ist sie für 2 Wochen unrein, eine sogenannte Niede. Als die Schülerin fragt, was das übersetzt heiße, weicht die Lehrerin zunächst aus, verrät aber schließlich, dass es zur Seite gestoßene bedeutet. Devoire spürt, wie ihr vor Wut das Blut in den Kopf schießt. Eine Niede darf von ihrem Ehemann nicht berührt werden. Er darf ihr nicht einmal einen Teller mit Essen anreichen. Während ihrer sogenannten unreinen Zeit ist eine Ehefrau verpflichtet, jeden Tag mit jeweils 2 weißen Baumwolltüchern ihre Blutung zu kontrollieren. Erst wenn die Tücher 7 Tage lang weiß bleiben, darf die Frau zur Mikwe, einem rituellen Bad unter Aufsicht in einem speziellen Badehaus. Danach beginnt für die Ehefrau die sogenannte reine Zeit bis zur nächsten Periode. Begeistert erklärt die Heiratslehrerin Devoire, dass der so erzeugte Wechsel von Versagung und Freigabe eine jüdische Ehe nie langweilig werden lasse. Denn Männer würden stets wollen, was sie nicht haben können. Dass sie dabei zum Objekt gemacht wird, entgeht Devoire nicht. Und als sie nach dieser Unterrichtsstunde auf die Straße tritt, starrt sie anklagend all die gottesfürchtigen Frauen an, die ihre Zwillingskinderwagen über den Bürgersteig schieben. Wie könnt ihr dabei mitmachen? Lautet die Frage in ihrem Blick. Die letzte Stunde der Heiratslehre dreht sich um etwas, das bis dato ein Geheimnis für Devoire geblieben ist. Sie sitzt der Lehrerin in deren enger, stickiger Küche gegenüber und wird darüber aufgeklärt, dass Mann und Frau wie 2 ineinander passende Puzzleteile geschaffen worden seien. Die Lehrerin führt mit den Fingern Penetrationsbewegungen vor. Devoire ist irritiert und überzeugt davon, dass sie einen solchen zur Penetration dienenden Zugang nicht habe, dass sie ihn doch all die Jahre unmöglich übersehen haben könne. Die Lehrerin schickt sie schließlich ins Bad, um selbst nachzusehen. Devoire schämt sich, ihren Körper so schlecht zu kennen. Aber sie fühlt sich auch betrogen. Ihr ganzes Leben drehte sich um Keuschheit und Göttlichkeit. Und plötzlich soll sie mit der sexuellen Funktion ihres Körpers vertraut sein. Sie wurde von Kindesbeinen an darauf trainiert, diesen Teil ihres Körpers zu ignorieren und seine Bedeutung zu verdrängen. Nun spürt sie, wie ihr Körper gegen diesen plötzlichen Wandel aufbegehrt. Blink Nummer 7. Die Kontrolle der Familie reicht bis ins Schlafzimmer des jungen Ehepaars. Der Morgen der Hochzeit ist strahlend hell und jeder einzelne Strassstein, der auf die schwere Schärpe von Devoires Hochzeitskleid genäht ist, schimmert im Sonnenlicht. Gemäß dem Brauch fastet sie den ganzen Tag über, trotzdem spürt sie keinen Hunger. Es dauert Stunden, bis sich die beiden großen Familien versammelt haben. Devoire muss unterdessen eine Reihe von Gebeten sprechen und wird für die Zeremonie zum ersten Mal in ihrem Leben professionell geschminkt. Als es schließlich soweit ist, treten die Männer zu den zurückweichenden Frauen in den Saal und Zayde bringt den großen Brautschleier für die traditionelle Badekenzeremonie. Devoire fühlt sich seltsam wohl, so inmitten all der Aufmerksamkeit plötzlich allen Blicken entzogen zu sein. Von Seide geführt, umkreist sie Eli 7-mal, bis sie vor ihm stehen bleibt, die Hand unter dem Schleier hervorstreckt und fühlt, wie ihr der Ehering an den Finger gesteckt wird. Nach einigen weiteren Riten steht der letzte, dem Brautpaar vorbehaltene Tanz an. Dabei müssen sie 2 Armlängen weit auseinanderstehen und dürfen sich nur an den Fingerspitzen berühren, zum Zeichen, dass sie zwar verheiratet, aber dennoch sittsam geblieben sind. Nach dem Fest ist das Brautpaar zum ersten Mal allein. Beide wissen, dass jetzt die Hochzeitsnacht ansteht. Während Eli duscht, geht Devoide ins Schlafzimmer. Ihre Schwiegermutter hat das Bett mit Handtüchern ausgelegt und Gleitgel bereitgestellt. Als Eli kommt, sind beide furchtbar nervös und wissen nur, was ihnen ihre Heiratslehrer gesagt haben. Eli versucht, in sie einzudringen, doch es geht nicht. Erschöpft geben sie auf und schieben es auf ihre Müdigkeit. Doch egal, wie oft sie es versuchen, es will nicht gelingen. Und es wird für beide zur Qual, wobei Devoide als die Schuldige gilt. Dass die Schwiegermutter durch Eli stets informiert bleibt und irritiert nachfragt, hilft auch nicht gerade. Für Devoide beginnt eine schmerzhafte und demütigende Odyssee zu verschiedensten Ärzten und Therapeuten. Schließlich erfährt sie von einer Sexualtherapeutin, dass sie unter Vaginismus leidet, eine unwillkürliche Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur und häufige Diagnose bei Frauen aus einem repressiven religiösen Umfeld. Durch die Therapie kann der Geschlechtsakt schließlich vollzogen werden, wenn auch unter Schmerzen. Und Devoide wird prompt schwanger. Doch das Ehepaar ist schon entfremdet. Auch weil Devoide das Gefühl hat, Eli stehe eher zu seiner Mutter und seiner eifersüchtigen Schwester als zu ihr. Blink Nummer 8. Nach der Geburt ihres Sohnes erkämpft sich Devoide Schritt für Schritt mehr Unabhängigkeit. Die Wohnung in Williamsburg wird Devoide für das bald kommende Leben als junge Familie zu klein. Immer mehr hat sie zudem das Gefühl, in der Enge der Gemeinde zu ersticken. All das Getratsche und die Überwachung durch den sozialen Zirkel. Als erwachsene, verheiratete Frau ist sie so unfrei wie ein Kind. Auf ihren Druck hin ziehen Eli und sie in den New Yorker Vorort Airmont. Der Blick der Familie reicht nicht bis hierher. Und da die Wege weit sind, gibt es auch keine gute Begründung, ihr einen Führerschein zu verweigern. Ein weiterer kleiner Schritt zur Unabhängigkeit. Als ihr Bauch schon gegen das Lenkrad drückt, fährt sie trotzdem noch überall hin und kümmert sich um die Vorbereitungen für das Kind. Nach der Geburt ihres Sohnes Yitzi stellt Devoide jedoch schockiert fest, dass das Mutterglück ausbleibt. Auch nach Wochen scheint es ihr so, als müsse sie die vernarrte Mutter mimen, um die Erwartungen der Verwandtschaft zu erfüllen. Sie fühlt sich isoliert und auch Eli scheint wenig Interesse an ihr zu haben. Sie soll vor allem funktionieren und seine Bedürfnisse erfüllen. Mehr und mehr spürt sie eine Distanz zur chassidischen Tradition. Sie hört auf, zur Mikwe zu gehen, beendet die Trennung zwischen reiner und unreiner Zeit. Sie tut nur noch so, als ob sie das rituelle Bad nähme, verbringt die Zeit stattdessen aber in ihrem Auto und liest Zeitschriften. Langsam fragt sich Devoide, ob sie nicht zur Atheistin wird. Als Yitzi anfängt, die Nächte durchzuschlafen und Devoide ein wenig mehr Zeit bleibt, recherchiert sie nach Colleges und findet einen Erwachsenenkurs für kreatives Schreiben. Eli erzählt sie, sie würde Wirtschaftswissenschaften und Buchhaltung lernen. Doch der möchte vor allem wissen, ob immer noch das Essen pünktlich auf dem Tisch stehen wird und sich für ihn nichts ändert. Verbissen arbeitet sie an den Bewerbungsessays, in denen sie ihre Entfremdung gegenüber der chassidischen Kultur reflektiert. Und die Mühe zahlt sich aus und sie wird angenommen. Durch den langen Rock und die Perücke fällt sie auf dem Campus mehr auf, als sie gedacht hätte. Doch mit der Zeit lebt sie sich ein, vertieft sich nicht nur in die englischsprachige Literatur, sondern freundet sich auch mit Polly an, einer typischen Amerikanerin aus der oberen Mittelschicht, mit der sie heimlich Jeans kaufen geht und sogar das erste Mal in ihrem Leben nicht koscheres Essen probiert. Blink Nummer 9. Devoide gibt ihre chassidische Identität auf und bekommt die Chance, neu anzufangen. dass sie sich ein anderes Leben wünscht, weiß Devoide schon länger. Und je älter Yitzi wird, desto mehr sorgt sie sich um ihn. Bald wird er 3. Dann muss er sich seine eigenen Schläfenlocken wachsen lassen und in eine Schule gehen, um täglich von 9 bis 4 Uhr die Tora zu lernen. Er kommt dann unter den Einfluss von Männern und Devoide wird gezwungen, sich zurückzuziehen. Um all den Gedanken und Ängsten einen Raum geben zu können, startet Devoide schließlich einen Blog. Dort schreibt sie über die traumatischen Erfahrungen in ihrer arrangierten, lieblosen Ehe. Bald schon gibt es eine treue Leserschaft, darunter viele ehemalige chassidische Frauen, die sie warnen, dass man sie niemals mit ihrem Sohn gehen lassen wird. Mit Pollys Hilfe wird eine Literaturagentin auf den Blog aufmerksam, die sich Devoides Memoiren gut in Buchform vorstellen könnte und darum ein Exposé von ihr anfordert. Elektrisiert durch die riesige Chance, die sich damit auftut, und zugleich voller Angst, sie ungenutzt verstreichen zu lassen, stürzt sie sich in die Arbeit. Denn wenn ein Buchvertrag ihre Fahrkarte nach draußen ist, dann will sie sich so schnell wie möglich auf den Weg machen. Den Anstoß zum endgültigen Aufbruch gibt ihr ein schreckliches, traumatisches Ereignis. Auf dem Rückweg vom College gerät ihr Auto auf dem Highway in Schlingern, durchschlägt die Leitplanke und überschlägt sich. Devoide ist sich in dem Moment sicher, dass sie sterben wird. Doch obwohl von ihrem Wagen nur noch ein verklumpter Rest übrig ist, bleibt sie wie durch ein Wunder fast unversehrt. Als Eli sie im Krankenhaus besucht, ist beiden klar, dass die abgefahrenen Reifen der Grund für den Unfall waren. Eli hatte es ihr gesagt, sich aber aus Geldgründen geweigert, sie auswechseln zu lassen. Auch jetzt zeigt er keine Gewissensbisse. Am nächsten Tag unterschreibt Devoide den Buchvertrag, um ihre Memoiren über ein Leben zu schreiben, das ihr schon weit entfernt vorkommt. Kurz darauf unternimmt das Ehepaar einen Versuch, die Ehe mit Hilfe eines Rabbiners und Eheberaters zu retten. Doch eigentlich weiß Devoide schon, dass es zu spät ist. Und tatsächlich ist auch der Rabbiner ratlos. So sieht Eli schließlich ein, dass die Scheidung unvermeidbar ist. Wenig später mietet Devoide ein winziges Auto, stopft so viel hinein, wie es geht, und bricht zusammen mit Yitzi auf ins Unbekannte. Blink Nummer 10. Unterstützt durch ihren Bucherfolg kann sich Deborah Feldmann mit ihrem Sohn Yitzi in Berlin ein neues Leben aufbauen. Nach ihrem Aufbruch bereisen Mutter und Sohn für einige Zeit die USA, kehren noch einmal zurück nach New York, doch das Gefühl der Entwurzelung treibt sie schließlich nach Berlin, wo sie Freunde und ein Zuhause finden. Sie sind auch einander näher gekommen. Ohne das Gefängnis der Satmar-Gemeinde fällt es Devoide, die jetzt Deborah heißt, viel leichter, eine liebevolle Beziehung zu ihrem Sohn einzugehen. Als ihre Memoiren unter dem Titel Unorthodox veröffentlicht werden, ist der Erfolg überwältigend. Am Tag seines Erscheinens führt das Buch die Bestsellerliste der New York Times an und nach wenigen Monaten übersteigt die Auflage bereits die Millionengrenze. Doch es gibt auch Kritik und unzählige negative, oft auch bedrohlich wirkende Reaktionen. Orthodoxe Medien beschimpfen Deborah Feldmann als Nestbeschmutzerin. Ein chassidischer Leitartikel vergleicht sie gar mit Joseph Goebbels und befürchtet, das Buch könnte einen neuen Holocaust auslösen. Bei den meisten Kritikern regiert jedoch vor allem der Zorn darüber, dass es eine Frau gewagt hat, den Mund aufzumachen und über eine isolierte Gemeinschaft zu berichten, deren Mitglieder ihre Lebensgewohnheiten unbedingt geheim halten wollen. Doch Feldmann will sich dafür nicht entschuldigen. Sie ist der Überzeugung, dass auf jede Kontroverse, auf jeden Skandal auch eine Debatte folgt und damit die Chance auf Veränderung. Eine Chance, so hofft sie, vor allem für die Frauen und Kinder der Satmar-Gemeinde und in anderen fundamentalistischen Gruppen, die sich alle auf ähnliche Methoden der Unterdrückung stützen. Die Jahre nach ihrem Ausstieg aus der Satmar-Sekte waren für Feldmann oft einsam und von furchterregender Haltlosigkeit geprägt. Denn trotz allem war ihr ihre Familie vertraut gewesen, hatte die kleine Welt auch eine Form von Sicherheit geboten. Ihr Lohn ist die unschätzbare Freiheit, sie selbst sein zu können. Sie wünscht daher auch ihren Leserinnen und Lesern am Schluss von Unorthodox den Mut, gegen jeden anzugehen, der einem vorschreiben will, wer man zu sein hat. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass Deborah Feldmann ihr Aufwachsen in der weltweit strengsten Gemeinde des ultraorthodoxen Judentums in ihrer autobiografischen Erzählung schildert. Nach dem schmerzhaften Scheitern ihrer arrangierten Ehe findet sie den Mut, auszubrechen und sich einen Platz in der Gesellschaft zu erkämpfen. Das waren unsere Blinks zu Unorthodox von Deborah Feldmann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal.